Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Die Europäische Union will uns alle schützen und deswegen verhängt sie Sanktionen. Unter anderem gegen Oligarchen, Unternehmen oder politische Akteure im Umfeld Russlands. Aber ein aktueller Fall aus Deutschland sorgt dann doch für Diskussionen. Der Berliner Journalist Hüseyin Doğru steht seit 2025 auf einer EU-Sanktionsliste. Der Vorwurf, er habe mit seiner Plattform Desinformation verbreitet und damit russische Interessen unterstützt. Die Folgen sind massiv. Konten wurden gesperrt, berufliche Tätigkeiten wurden praktisch unmöglich gemacht, sogar ein Reiseverbot innerhalb der Europäischen Union gilt. Aber jetzt erreicht der Fall eine neue Eskalationsstufe, nämlich auch die Konten seiner Ehefrau wurden eingefroren, mit der Begründung eines sogenannten wirtschaftlichen Naheverhältnisses. Die Familie, darunter drei kleine Kinder, steht nach eigenen Angaben vor existenziellen Problemen. Was ist hier rechtlich eigentlich zulässig und wohin bewegen wir uns, wenn es dann auf einmal die Ehefrau aus diesen genannten Gründen auch noch trifft? Darüber spreche ich jetzt mit dem Juristen Professor Darius Schindler aus Karlsruhe. Schönen guten Tag.
Herr Donowski, einen schönen guten Tag und Grüße in die Schweiz.
Bevor wir in die Tiefe gehen, wer ist dieser Journalist Hüseyin Doğru und warum steht er überhaupt auf einer EU-Sanktionsliste?
Der Fall Doğru ist interessant. Hüseyin Doğru ist ein türkischer Staatsangehöriger, der in Berlin lebt und er ist Gründer und Vertreter eines in Istanbul ansässigen Medienunternehmens, der AFA Media AS. Und dieses Medienunternehmen betreibt eine Medienplattform namens Red, über die verschiedene Informationen auch in die Kanäle gegeben werden. Unter anderem hat sie eine Plattform namens Red Streamer. Und was ihm nun vorgeworfen wird, ist, dass er zum einen die Handlungen der Regierung der Russischen Föderation im weitesten Sinne unterstützt und dadurch die Stabilität und Sicherheit in der Europäischen Union bedroht. Also das sind diese typischen Begründungen der Sanktionsmaßnahmen wegen russischer Propaganda. Und der zweite Fall in dem Zusammenhang ist, der steht in Zusammenhang mit der Besetzung einer Universität in Deutschland durch anti-israelische Randalierer. So steht das in der europäischen Begründung. Da gab es zwischen der Medienplattform des Herrn Doğru und den Besetzern wohl Absprachen, dass es Bilder des Vandalismus gab, auf denen Hamas-Symbole zu sehen waren. Und dort wohl eine Kooperation mit den dortigen Universitätsbesetzern. Das sind so die zwei Begründungsstränge, mit denen die Europäische Union die Sanktionen gegen den Herrn Doğru begründet hat.
Wie funktionieren denn solche EU-Sanktionen grundsätzlich? Also wer entscheidet darüber und nach welchen Kriterien?
Da bestehen fertige Sanktionskonzepte. Also es ist so, dass Sanktionen Kernaufgabe der Europäischen Union sind im Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik. Das heißt, das ist eine originäre EU-Kompetenz, die die Mitgliedstaaten abgegeben haben. Deshalb gibt es auch keine eigenen deutschen Sanktionen, das ist immer eingebunden in europäische Pakete. Ganz bekannt im Augenblick sind natürlich die Sanktionen gegen Russland. Das ist eine Verordnung, die das Kürzel trägt 833/2014. Die sind in Kraft getreten mit der Annexion der Krim. Und Sanktionen funktionieren so, dass in den Sanktionen immer geregelt wird zweierlei. Einmal ein sogenanntes Asset Freeze. Das bedeutet, dass Gelder und Vermögenswerte von sanktionierten Personen eingefroren werden. Das ist wichtig, weil die Vermögenswerte werden nicht eingezogen. Das ist keine Enteignung. Sie werden nur eingefroren und können am Ende der Sanktionen auch wieder freigegeben werden. Neben dem Asset Freeze gibt es noch einen zweiten Aspekt und der sagt, ich darf sanktionierten Personen keine wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung stellen. Und beides zusammen lässt eine sanktionierte Person natürlich wirtschaftlich ausbluten. Und wie funktioniert das dann? Das ist ganz einfach. Dieses Sanktionskonzept, Asset Freeze und Bereitstellungsverbot, verweist immer auf einen Anhang. Und in dem Sanktionspaket gibt es einen Anhang und da ist eine Liste sanktionierter Personen. Das heißt, wenn ich Herrn Doğru sanktionieren möchte, muss ich in dem Anhang des Sanktionspakets nun seinen Namen ergänzen mit Adresse und dann ist er von den Sanktionen umfasst. Und um es zu konkretisieren, in der Sanktionsliste hat der Herr Doğru die laufende Nummer 20.
und dann unterliegt er in der Europäischen Union diesen Sanktionen.
Und wenn jemand weder verurteilt noch angeklagt ist, sondern eben nur in Anführungszeichen auf so einer Sanktionsliste steht, wie ist das dann eigentlich mit den rechtsstaatlichen Prinzipien vereinbar? Weil man ist ja eigentlich dann so in der Schattenwelt. Man ist ja gar nicht irgendwie juristisch belangt. Man ist wie so ein Aussätziger und dümpelt dann letztendlich bis zu einer Anklage so vor sich hin, oder?
Ja, da sind wir im Sanktionsbereich, flapsig formuliert, auf ganz dünnem Eis. Weil wir ja eine klassische Gewaltenteilung haben und Strafen werden erlassen durch Gerichte. Und Strafen sind traditionell Geld- und Haftstrafen. Daneben gibt es noch die Möglichkeit der Einziehung von Vermögenswerten. Da ist das klassische Beispiel, wenn ein zum Beispiel illegaler Raser erwischt wird, kann sein Fahrzeug, das Tatwerkzeug, eingezogen werden. Sanktionen hingegen sind ja eigentlich keine klassische Strafe. Sanktionen sind eher sicherheitspolitische Maßnahmen, um auf bestimmte Verhalten und so weiter Einfluss zu nehmen. Wir sind also eigentlich im Vorfeld einer Strafbarkeit. Trotzdem, wie Sie gesagt haben, ist das kritisch, weil die Frage ist, wie legitime ich das am Ende, wenn Sanktionen in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen einer Strafe gleichkommen? Weil ich bin
genau
wirtschaftlich tot, ich bin wirtschaftlich ausgeblutet. Und wir sehen dasselbe ja in anderen Fällen auch in der Europäischen Union, wie zum Beispiel das bekannte Beispiel, hier schon oft diskutiert, des Schweizer Oberst Jacques Beau. Selbe Situation, ich sanktioniere ihn, Asset Freeze, Bereitstellungsverbot und dann bin ich stillgestellt hier. Und das ist sicherheitspolitisch erklärbar, aber in meinen Augen, was wir in der EU bekommen haben, ist ein Strafrecht durch die Hintertür, das mit unseren verfassungsrechtlichen Grundsätzen kaum übereinstimmt.
Das ist letztendlich auch so eine Art Vorverurteilung durch die Verwaltung, ohne eine richtige Verurteilung. Lassen Sie uns mal zu einem besonders brisanten Punkt, und das ist der aktuelle, kommen.
Ja.
Denn die Sanktionen wurden jetzt auf seine Ehefrau ausgeweitet. Mit dem Verweis auf ein wirtschaftliches Naheverhältnis. Erstmal juristisch. Was steckt hinter dieser Argumentation? Also ist das irgendwo nachvollziehbar?
Ich habe versucht nachzuvollziehen, was hier passiert ist. Und durch die Presse und durch die Gazetten sind zwei Informationen gegangen. Das eine ist ein Schreiben der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung der Generalzolldirektion Köln. Diese Zentralstelle ist übrigens erst 2023 eingerichtet worden. Die gibt es erst seit knapp 3 Jahren. Und dort ist geregelt eine Sicherstellungsanordnung. Das Schreiben geht an die Commerzbank und es werden verschiedene Konten eingefroren. Und in der Begründung wird gesagt, es bestehe eine enge familiäre Beziehung zwischen den Eheleuten und deshalb müssten hier auch die Konten der Ehefrau eingefroren werden. Und das halte ich für verfassungsrechtlich auch äußerst problematisch, weil Frau Dogru selbst nicht sanktioniert ist. Ich habe heute Morgen nochmal die Sanktionslisten durchgesehen. Sanktioniert ist nur ihr Ehemann. Das heißt, für das Einfrieren des Kontos der Ehefrau gibt es keine Rechtsgrundlage. Und das, was hier passiert ist, wirkt in meinen Augen ein wenig konstruiert. Und da frage ich mich ein wenig, wie die Sachbearbeiterin, in dem Schreiben der Zentralstelle ist ihr Name geschwärzt, auf diese Begründung kommt, die gelinde gesagt intellektuell herausfordernd ist. Und zwar sagt sie, es gebe eine enge familiäre Nähebeziehung. Und, jetzt zitiere ich, als Ehepartner ist davon auszugehen, dass eine gewisse Nähebeziehung besteht. Sie hören eine intellektuelle Höchstleistung und das sei insbesondere daran erkennbar, dass beide gemeinsam wohnen und 3 gemeinsame Kinder haben. Das reicht in meinen Augen nicht, um die Konten der Ehefrau einzufrieren. Problematisch, das nur am Rande, es besteht derzeit eine Risikoschwangerschaft und die Ehefrau hat keinen Zugang mehr zu Krankenversicherungsleistungen, so ein Bericht der Berliner Zeitung. Warum? Weil Krankenversicherungsleistungen ist die Bereitstellung von wirtschaftlichen Gütern. Das sind wirtschaftliche Leistungen und sie hat wohl keinen Krankenversicherungsschutz, wenn das so stimmt. Die Frage ist, wie begründet man das hier? Und da gibt es einen Ansatz. Und zwar sagt das Sanktionsdurchsetzungsgesetz, das ist das deutsche Gesetz, um europäische Sanktionen auch wirklich in die Welt zu bringen, dass Gelder und wirtschaftliche Ressourcen bestimmter Personen sichergestellt werden, wenn diese Personen in Europa sanktioniert sind. Das ist der Ehemann, nicht die Ehefrau. In den Gesetzen selbst dann aber gibt es eine etwas versteckte Regelung und da steht zur Gefahrenabwehr, also ganz weit im Vorfeld, kann ich wirtschaftliche Ressourcen und Gelder sicherstellen, die bestimmten Personen zur Verfügung gestellt werden können. Das heißt, der Gedanke, der hier wohl trägt, ist, wegen der familiären Nähe ist davon auszugehen, dass die Ehefrau ihrem Ehemann Gelder zur Verfügung stellt. Das wäre ein Verstoß gegen das Bereitstellungsverbot. Deshalb müssen wir das Konto der Ehefrau einfrieren. Mhm. Und das ist hanebüchen.
Aber letztendlich ist das ja eigentlich nur konsequent, wenn es sich auch total unmenschlich anhört. Aber in sich ist diese Logik ja eigentlich total stechend, oder nicht?
Das Problem ist, dass ich Unrecht juristisch konsequent oft begründen kann. Wenn ich das jetzt aber zurückziehe in die rechtliche Matrix, diese Entscheidung verstößt meines Erachtens gegen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Die Begründung ist die, Frau Dogru ist nicht sanktioniert, aber sie könnte ihrem Ehemann Gelder zur Verfügung stellen, deshalb müssen wir ihr Vermögen einfrieren. Es gab 3 Parallelfälle beim EuGH in den letzten 3 Jahren. Der bekannteste Fall ist Violetta Prigoschina, die Mutter des Wagner-Chefs Prigoschin, der ja bei einem Hubschrauberabschuss ums Leben gekommen ist. Und da hatte die Europäische Kommission die Mutter sanktioniert mit der Folge Asset Freeze und Bereitstellungsverbot. Und Frau Prigoschina hat sich dagegen gewehrt. In einem Rechtsstaat, auch in der EU, habe ich gegen so Maßnahmen Rechtsschutz. Das Gericht der Europäischen Union hat diese Sanktionierung der Mutter aufgehoben mit der Begründung, eine bloße Verwandtschaft reicht nicht aus, um einen Menschen zu sanktionieren. Mhm. E contrario, wenn ich Verwandte nicht sanktionieren darf, dann darf ich sie auch nicht als milderes Mittel den Folgen von Sanktionen unterwerfen, also ein Asset Freeze durchführen.
Wie häufig sind solche Fälle eigentlich? Also gibt es da eine Dunkelziffer von ähnlich Betroffenen, die sich aber nicht melden, aus unterschiedlichen Gründen, sei es jetzt Unwissen oder Scham zum Beispiel?
Nee, die Fälle sind nicht unmittelbar bekannt. Dazu muss man die einzelnen Sanktionsregime regelmäßig überprüfen. Wenn ich einen bestimmten Namen habe, kann ich natürlich in den Sanktionsdatenbanken schauen, ob jemand erfasst ist. Ansonsten müsste ich in den einzelnen Sanktionsregimen die Anhänge und die dortigen Namenslisten durchgehen und manuell suchen. Was es aber immer wieder gibt, sind eben Verteidigungen gegen solche Sanktionierungen. Und neben Frau Prigoschina war das der frühere Formel-1-Rennfahrer Nikita Mazepin. Da hatte angeblich der Vater eine Beziehung zu Putin. Die Sanktion wurde aufgehoben. Wie viele allerdings wegen familiärer Nähe solchen Sanktionsfolgen unterworfen sind, ist mir nicht bekannt. Da ist der Fall Dogru der im Grunde markanteste im Augenblick.
Wenn Betroffene gegen solche Sanktionen klagen, und das haben Sie ja auch schon angedeutet, es besteht Aussicht auf Erfolg. Was passiert denn dann? Also man hat ja immer mal wieder gehört, dass selbst wenn man juristische Schritte dann unternimmt und nach Jahren und großem finanziellen Aufwand dann vielleicht doch Recht bekommt, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, steht man trotzdem finanziell letztendlich im Ruin. Ist das so ein bisschen die Intention?
Es ist ein politisches Druckmittel. Auch klargestellt, es gibt viele Sanktionspakete, die sind berechtigt, die müssen durchgesetzt werden. Aber es gibt so ein paar Auswirkungen, die wir juristisch erst einmal wieder unter Kontrolle bringen. Und es ist richtig, also hier in dem Fall Dogru, das ist jetzt keine europäische Maßnahme, sodass ich eben nicht zum Gericht der Europäischen Union klage. Das ist eine Maßnahme der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung. Da erhebe ich normal Klage zum Verwaltungsgericht. Aber diese Verfahren sind teuer. Zum einen muss ich eben Anwälte finden, die in dem Bereich erfahren sind. Und das zweite ist, das kennen wir auch aus den Verfahren, wo ich mich presserechtlich wehre, die Verfahren sind kostenaufwendig. Und selbst wenn ich am Ende obsiege, werden die Kosten nicht vollständig erstattet, weil erstattet werden immer nur die gesetzlichen Gebühren und die sind für so Verfahren nicht ausreichend.
Ein Fall, der viele Fragen aufwirft. Über die Reichweite von Sanktionen, über rechtsstaatliche Prinzipien und über die Grenzen staatlicher Eingriffe in das Privatleben. Den Fall Hüseyin Doğru besprach ich mit Professor Darius Schindler. Vielen Dank für die Einordnung.
Herr Danowski, ich danke Ihnen immer wieder gerne.